Bücher zum Podcast, zur Anwaltstätigkeit, zur Strafverteidigung oder Anwaltsprüfung findest du auf meiner Homepage unter www.duribonin.ch. Zum Stöbern, Nachlesen und Weiterdenken. Jetzt zur Folge.
Guten Morgen, Duribonin.
Gregor Münch.
Gut, wir sind auf dem Weg zum Hirschengraben. Und wie du das letzte Mal vorgeschlagen hast, machen wir heute ein bisschen Timeline. Versuchen wir einfach nochmal aufzuarbeiten, was ist eigentlich alles passiert.
Prozessgeschichte sozusagen. Ich fange glaube ich gerade an, weil ich habe ja eine Podcast-Serie über den Lukas Hessig gemacht und das Strafverfahren, das jetzt gegen ihn läuft, wo ja das Obergericht, die dritte Strafkammer, jetzt in einem Entscheid festgehalten hat, dass man gegen ihn eine Anklage erheben muss. Am 7. April bis am 3. November 2016 hat er diverse Artikel publiziert auf Inside Paradeplatz. Und besonders ein Artikel vom 27. Juli 2016 hat es in sich gehabt.
Der reisserische Titel, gar nicht so reisserisch, investierte Vinzenz vorab rund um Raiffeisen-Deal. Und dort ist es gegangen eben um die Geldüberweisungen Stocker, Vinzenz über Julius Bär.
Das ist jetzt der Clou vom Strafverfahren gegen Lukas Hessig. Wie sind die geheimen Bankinformationen zu ihm gelangt? Nachher ist es über ein Jahr gegangen. Nämlich am 20. Dezember 2017 hat die Aduno Holding AG Strafverzeihung gegen den Pierin Vinzenz und den Beat Stocker erhoben.
Genau, die heisst ja heute anders, irgendwie Viseca oder irgendetwas, oder? Daduno. Genau.
Dann am 22. Dezember 2017 ist dann die Strafuntersuchung eröffnet worden. Also genau.
Zwei Tage später, also da sind sie aber schnell gewesen. He? Was denkst du, wie lange hat die interne Untersuchung gedauert? Weiss man das?
Ja, da es über ein Jahr gegangen ist zwischen den Artikeln. Und ich glaube, die Artikel sind schon der Anlass gewesen, um da dann das intern vielleicht genauer anzuschauen.
Genau, jedenfalls ist die Untersuchung eröffnet worden von der Staatsanwaltschaft 3. Nur zwei Tage später, was doch beeindruckende Effizienz ist.
Ja, und das heisst auch, dass die Strafanzeige, die da reingekommen ist, muss richtig Fleisch im Knochen gehabt haben.
Sehr überzeugend vortreibt. Genau.
Gut, dann gehen wir in Januar 2018. Dort hat die Staatsanwaltschaft bei der FINMA um Informationen ersucht.
Informationen, Koordination, Aktenbeizug. Und die FINMA hat dann die Akte übermittelt. Unter anderem auch der besagte Deloitte-Bericht, wo schon immer wieder darüber geredet worden ist.
Und nachher im Februar ist die Untersuchung ausgeweitet worden, auch auf die Investnet.
Und damit auf zwei weitere beschuldigte Personen. Dann im 27. Februar 2018 ist es losgegangen. Also ganz kurz, zwei Monate später ist es aus der verdeckten Ermittlung in die offene Ermittlung gegangen und es hat geläutet an den Haustüren.
Genau, Hausdurchsuchungen beim Pierin Vinzenz und beim Beat Stocker. Und sie sind dann auch in Untersuchungshaft gekommen, bis in Frühsommer 2018.
Zwei weitere beschuldigte Personen sind auch verhaftet worden, sind aber nach zwei Tagen wieder freigelassen worden.
Dann ist es zu Grundbuchsperren gekommen, etc.
Und im Mai 2018 ist dann die Untersuchung weiter ausgedehnt worden auf weitere Transaktionen. Und es sind dann schon zu weiteren Hausersuchungen gekommen und auch weitere Verfahren gegen weitere beschuldigte Personen sind eröffnet worden.
Und die sind auch kurz in Untersuchungshaft gewesen, oder in vorläufig festgenommen worden, sagen wir es. So ist es, glaube ich, korrekt gesagt.
Genau. 12. Juni 2018.
Kommt zur Haftentlassung.
Genau.
Mit Ersatzmassnahmen.
Schriftensperre, Kontaktverbot. Teilweise ist er später wieder aufgehoben worden. Was jetzt unerwähnt geblieben ist, ist es also offenbar auch zu technischen geheimen Überwachungsmassnahmen gekommen ist im Vorfeld von dieser Verhaftung, also vermutlich in diesen zwei Monaten. Es hat ja mal Medienberichte gegeben, dass abgelöst worden ist, korrekt?
Ich glaube auch, nachdem sie freigelassen worden sind. Weißt du, nachdem sie aus der Untersuchungshaft entlassen worden sind, hat man auch mitgelöst.
Mal auf den Busch klopfen und dann mal schauen, wie sich es nachher verhaltet. Genau.
Also ganz sicher bin ich nicht, aber... Dann im Juni 2019 passiert etwas, das nachher interessant wird, und zwar vom Obergericht aufgenommen worden ist der Ball. Nämlich, einer der Beschuldigten hat verlangt, dass ein Verfahrensakte in seine Muttersprache übersetzt werden, nämlich ins Französische. Namentlich Einvernahmeprotokoll, Strafanzeige,
sowie Anträge und Entscheid vom Zwangsmassnahmengericht. Und die Staatsanwaltschaft hat den Antrag abgelehnt. Dann hat die Person Beschwerde geführt beim Obergericht Zürich wegen dieser Ablehnung von der Übersetzung. Das ist dann bis ins Bundesgericht und das Bundesgericht ist dann im Mai 2020 auf das nicht eingetreten.
Genau, also das Obergericht ist auch schon nicht darauf eingetreten, zweimal nicht eintreten, genau.
Das ist ja dann, das wird dann euch später nochmal beschäftigen, der Umstand.
Genau, denn im Juni 20 ist es zuerst der Schlusseinvernahme gekommen. Die Staatsanwaltschaft hat die vollständigen Anklageentwürfe offengelegt.
Und dann ist im Oktober 2020 Anklage erhoben worden. Ist das normal, dass zwischen Schlusseinvernahme und Anklageerhebung rund 2 Monate liegen oder 3?
Ja, das finde ich jetzt in dem Fall überhaupt nicht bemerkenswert. Das ist auch in kleineren Fällen, kann das durchaus so gehen. Das bleibt dann vielleicht halt dann noch mal liegen oder muss noch
redigiert werden. Sachen, genau. Ja, genau. Und dann muss man auch eben mit all diesen Beschlagnahmungen etc. ist das ja nicht unkompliziert. Genau.
26. Oktober 20 Anklagehebung, 30. Oktober 20 die Anklage gab im Bezirksgericht ein. Das bedeutet, die Verfahrensleitung ist übergegangen von der Staatsanwaltschaft zum erstinstanzlichen Gericht ins Hauptverfahren und somit der Tätschmeister ist ab sofort die 9. Abteilung gewesen.
Speziell ist auch, das ist wirklich, da ist kartonweise Akten hin und her transportiert worden. Obwohl es digitalisiert worden ist, gibt es immer noch Papierakten. Die haben also irgendwo einen Raum am Bezirksgericht Zürich gefüllt.
Also es muss noch Papierakten geben?
Eben, ja, es gibt noch Papierakten. Völlig absurd. Den Inhalt von der Anklage, da müssen wir, glaube ich, in einem separaten Podcast drauf eingehen, Gregi.
Trotzdem einfach 2 Hauptkomplexe, dass man es wieder gehört hat für die nächste Folge oder eine von der nächsten. Es geht um private Auslagen, es geht um Unternehmenstransaktionen.
Genau, zu Lasten von Raiffeisen und Wiesecca.
Genau, dann hat man gegenüber dem Bezirksgericht Zürich hat eine die erwähnte Beschuldigte wieder Übersetzung verlangt, nämlich das Mal im November 20, also etwa einen Monat nach Eingang von der Anklageschrift, die Übersetzung von der Anklageschrift am 26. Oktober 20. Und das Bezirksgericht hat rund 3-4 Monate später den Übersetzungsantrag abgewiesen.
Jetzt kriege ich normalerweise ist es ja so, du musst mich korrigieren, aber wenn du eine Schlusseinvernahme hast mit einer beschuldigten Person, die nicht Deutsch redet und die Amtssprache in Zürich ist ja Deutsch, dann ist ja meistens ein Übersetzer dabei, der das übersetzt. Bist du denn der Meinung, wenn die Schlusseinvernahme übersetzt worden ist, dass man auch noch die Anklageschrift nochmal übersetzen hat? Oder langt es, wenn quasi im Rahmen der Schlusseinvernahme wird ja eigentlich der Schlussvorhalt gemacht, wo ja dann eigentlich unverändert die Anklageschrift einfließt? Also braucht es dann nochmal eine separate Übersetzung für die Anklageschrift, ist meine Frage.
Nein, grundsätzlich nicht. Vielleicht nur um die weiteren Anträge etc. Es gibt ja dann noch gewisse Ergänzungen. Aber eigentlich ist dann die Übersetzungsdienstleistung schon vollbracht worden.
Und es ist ja auch so, dass du ja als Anwalt mit deinem Klienten zusammen die Gerichtsverhandlung vorbereitet ist. Also ist ja zwangsläufig so, dass du als Anwalt musst ja sicherstellen, dass dein Klient das versteht. Sonst kannst du dich ja gar nicht fundiert mit ihm zusammen auf die Gerichtsverhandlung vorbereiten.
Genau, aber komm, wir gehen lieber weiter in der Zeitlinie, weil wir könnten bei jedem Punkt könnten wir eigentlich locker
10 Minuten
weiter diskutieren. Gut,
das stimmt.
Du hast völlig recht.
Also auf jeden Fall, das Bezirksgericht hat den Übersetzungsantrag abgewiesen.
Und wieder hat es eine Runde gegeben, über die 3. Strafkammer bis zum Bundesgericht, wieder erfolglos. Dann hat das Bezirksgericht in der Abteilung im Hauptverfahren sage und schreibe 99 verfahrensleitende Verfügungen und Beschlüsse erlassen.
Dann im Januar 2022 findet der erste Block Hauptverhandlungstag vor dem Bezirksgericht Zürich statt.
Februar geht es weiter, am 9. Februar. Und dann
hat man gemerkt, dass man zu wenig Tage hat. Dann hat man weitere Verhandlungstage hinten angeschoben. Insgesamt hat die erstinstanzliche Hauptverhandlung 8 Tage gedauert.
Am 11. April 2022 wird das Urteil erlassen, wo wir ja das letzte Mal darüber geredet haben. Und wir erinnern uns noch, wie der Vorsitzende Richter ja stolz erzählt hat, es sei bereits 1000 Seiten geschrieben worden vom Urteil. Wie war das? Ich
weiss es nicht mehr genau.
Ja, aber es ist nur ein Schmankerl aus vergangenen Zeiten.
Dann kommt einmal das Urteil dispositiv. Das ist normal. Das ist quasi die Zusammenfassung vom Urteil, also quasi Quintessenz. Und
dann hat man natürlich das Urteil müssen begründen. Du sagst jetzt, es hat dort schon 1000 Seiten gegeben. Im Hintergrund ist da der Verdacht von einer Vorbefassung. Wann ist denn das Urteil begründet gekommen, Gregi?
Die rund 1200 Seiten sind dann im Januar 2023 eingetroffen, also rund 10 Monate nach Urteilseröffnung.
Gut, also so, was wir jetzt gerade wieder bei der Vorbefassung sind. Also die 1000 Seiten, wenn es geschrieben sind, hat man die auf jeden Fall noch ganz stark bearbeitet.
Genau, natürlich schon. Gegen die Urteilsdispositiv hat man innerhalb von 10 Tagen Berufungen angemeldet. Es waren sehr viele praktisch alle Parteien, die Berufungen angemeldet haben. Und nach Eingang von dem begründeten Urteil hat man die angewendete Berufung mit einer schriftlichen Berufungserklärung innerhalb von 20 Tagen bestätigen.
Und da sehen wir jetzt die Absurdität vom System. Das Gericht kann sich ein Jahr Zeit lassen für die Begründung. Die Anwaltschaft muss dann aber innerhalb von 20 Tagen reagieren. Und natürlich, es ist nicht von einer Qualität von einem Urteil, aber doch sind zu dem weitreichende Folgen, die damit verbunden sind, im Rahmen von dieser Berufung. Also das Verfahren wird immer beschleunigt, aber immer beim Verfahrensschwächeren. Das wollte ich eigentlich damit zum Ausdruck bringen.
Genau. Bei jedem Punkt könnten wir 10 Minuten auf den Seitenast.
Was auch noch speziell ist, dass zwischen Urteilsfällig und Urteilszustellung von der Urteilsbegründung ist noch einer der Beschuldigten verstorben. Das ist auch eine Prozesswahl. Wäre das eine interessante Anwaltsprüfungsfrage?
Jedenfalls sind die schriftlichen Prüfungserklärungen eingegangen. Das Obergericht hat dann die jeweils den Gegenseiten zugestellt und die voraussichtliche Gerichtsbesetzung mitteilt, wohl eine Frist für Anschlussprüfungen angesetzt.
Genau, und dann hat man auch schon einen Termin gehabt für die Berufungsverhandlung, nämlich 8. bis 19. Juli 2024 mit Reservetag im August 2024.
Genau, also man hat etwa 15 Monate im Voraus hat man bereits gesagt, reservieren durch die Tage, damit man das ganze Terminmanagement umgehen kann, was ich eigentlich noch elegant finde bei so vielen Parteien.
Und jetzt kommt der Knaller.
Also es ist zu verschiedenen Rückweisungsanträgen gekommen, und das werden Seitenast, aber ist ein spannender Rückweisungsantrag, muss das Gericht, das Obergericht im Vorab beschließen darüber. Wir können es nicht zuwarten bis zur Verhandlung. Und unter anderem hat die eine besagte beschuldigte Person schwere Verfahrensmängel geltend gemacht, nämlich dass diverse Einvernahmeprotokoll, zentrale Verfahrensdokumente etc. nicht integral auf Französisch übersetzt worden sind.
Und dann kommt der Knaller im Januar 2024. Das Obergericht Zürich hat das Urteil vom Bezirksgericht Zürich vom 11. April 2022 sowie ein Nachtragsurteil aufgehoben und die Sache an die Staatsanwaltschaft zurückgewiesen. Genau. Also ein krasser Paukenschlag.
Genau. Eben angesichts des öffentlichen Interesses hat das Obergericht offensiv kommuniziert, hat es mit schwerwiegenden Verfahrensfehlern begründet und auch die Staatsanwaltschaft hat öffentlich reagiert. Sie sind natürlich typiert gewesen und sie haben sich sozusagen verteidigt gegen die öffentlich kommunizierten Rückweisungsgründe.
Was uns ja dann zu der Causa Donatsch geführt hat, letztendlich.
Die Oberstaatsanwaltschaft hat eine Beschwerde in Strafsachen erhoben und hat verlangt, dass der Beschluss, der Rückweisungsbeschluss aufgehoben wird und das Obergericht verpflichtet sei, das Berufungsverfahren unter Zulassung von der Anklageschrift durchzuführen. Das war im März 2024.
Dann hat es natürlich Schriftenwechsel hin und her gegeben.
Genau, das Bundesgericht hat relativ schnell Frist zur Beantwortung von der Beschwerde angesetzt. Also auch wieder ein Seitenast, wenn es jetzt Frist zur Beschwerde an, wenn man gut heisst oder nicht gut heisst. Da ist es die zweite strafrechtliche Abteilung, die immer Frist ansetzt für Replik. Entschuldigung.
Im Februar 2025 hat dann das Bundesgericht Beschwerde von der Oberstaatsanwaltschaft gut geheissen, den Beschluss vom Obergericht vom 25. Januar 2024 aufgehoben und die Sache zurückgewiesen zur Durchführung der Berufungsverhandlung als Obergericht Zürich. Also der nächste Paukenschlag.
Das ist wieder öffentlich kommuniziert worden, das kennt man ja alles schon.
Also ja, es ist ja darum gegangen, ist das Anklageprinzip eingehalten, sagt das Bundesgericht, ja klar, das braucht ein bisschen eine ausführliche Anklageschrift und betreffende Übersetzung, haben sie auch gesagt, ist in diesem Punkt nicht zwingend nötig gewesen.
Und am Obergericht Zürich ist dann nichts anderes übrig geblieben, als im Februar 2026, also im Februar von diesem Jahr, zur Prüfungsverhandlung vorzuladen. Und wir wissen ja beide, dass das ab dem 10. August startet.
Wobei das immer noch unter einem kleinen Vorbehalt steht. Wir haben ja in einem Podcast das angeschaut, dass da noch immer eine offene Frage vom Bundesgericht offen ist.
Und eben, es ist alles noch unter dem Vorbehalt, wie das Gericht dann dort entscheidet.
Also Doreen, man sieht nur schon, dass sehr, sehr schnell durchzurasen durch die Prozessgeschichte mit ganz vielen Auslassungen ist doch wieder fast 20 Minuten gegangen. Da sieht man den Umfang, fast schon das Monstrum von einem Verfahren, das da die Zürcher Justizbehörde muss managen.
Selber ein Stück weit mitfabriziert hat, muss man dazu noch ergänzen. Und was fehlt in unserer Besprechung, ist der ganze Seitenflügel Lukas Hässig. Und dann gibt es ja noch weitere Involvierte, die teilweise mit Strafbefehl abgeurteilt worden sind, teilweise eingestellt worden sind. Das haben wir jetzt auch einfach beiseite gelassen.
Genau, man kann sicher sagen, mutmaßlich nach dem Inside-Paradenplatz-Bericht ist so eine Strafanzeige gekommen, nachher ist es sehr schnell gegangen. Sehr schnell Verfahrenseröffnung, sehr schnell Verhaftungen, sehr schnelle Abklärungen und eigentlich auch verhältnismäßig schnell angeklagt, kann man durchaus sagen. Und nachher ist es zu einer massiven Entschleunigung gekommen. Einerseits der lange Urteilsbegründung abwarten und andererseits ist es natürlich durch die Kehre über das Bundesgericht wegen der Rückweisung.
Und lustig ist ja auch, dass immer wieder Beschwerden bei der dritten Strafkammer vom Obergericht gelandet sind. Und es ist ja dann auch lustig, wie das zum Teil dann quergestanden ist zu den Entscheid, die Gericht in der Sache oder Zwangsmassnahmengericht gefällt haben. Also man sieht, die Justiz hat an dem Fall zu beissen. Aber das ist rechtsstaatlich. Das ist der Kampf ums Recht, der Kampf in dieser Wahrheitsfindung. Das ist nicht das Versagen vom Rechtsstaat, das möchte ich betonen, sondern das ist quasi Ausdruck vom Rechtsstaat, dass das nicht einfach stromförmlinig alle gleicher Meinung sind. Das wäre verdächtig.
Ja, das ist ganz wichtig, was du da sagst. Ich meine, die erste Strafkammer war es gleich gewesen, dass die dritte Strafkammer offenbar schon zweimal betreffend diesen Übersetzungen das für unbedenklich gefunden hat, nicht darauf eintreten ist klar. Jetzt ist es darum gegangen, wie es ein verfahrensleitender Beschluss war. Aber vielleicht hat es jetzt auch schon ein bisschen Diktum gegeben. Aber man sieht da die Unabhängigkeit voneinander und das ist ganz wichtig. Das ist ja immer wieder eine Frage, die wir uns stellen müssen. Präjudizieren wir etwas, wenn die dritte Strafkammer etwas abweist? Wie wird nachher das Gericht darauf reagieren?
Das war es auf dem Weg als Anwältin. Ich hoffe, die Folge hat dich zum Weiterdenken angeregt. Verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven helfen uns, gemeinsam besser zu werden. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Weitere Episoden und meine Bücher findest du auf meiner Homepage unter www.duribonin.ch. Danke fürs Zuhören und bis bald.